Deutschlandfunk, Medias Res.
In der Corona-Krise schauen die Menschen noch mehr Pornos im Netz als ohnehin schon. Die großen Seiten Pornhub, YouPorn und so weiter haben ihre Zuwachsraten generös an die Medien weitergegeben im letzten Jahr. Viele haben sie dankbar aufgegriffen. Verwegene Porno-Rekordzahlen lesen sich ja immer gut in der Rubrik Vermischtes. Gar nicht so viel wird dagegen über den mangelnden Jugendschutz der Seiten berichtet. Ein Klick beim Ich bin über 18 fällt genügt und noch seltener steht die Kontrolle der Inhalte durch die Seiten selbst im Zentrum der Berichterstattung. Stichwort sexuelle Ausbeute und Gewalt, Stichwort Filme mit Minderjährigen. Mit solchen Vorwürfen haben sich die Betreiber der kanadischen Seite Pornhub in den letzten Monaten sehr oft auseinandersetzen müssen. Und nun liegt zum ersten Mal eine Art Antwort des Unternehmens vor, nämlich ein Transparenzbericht. Sebastian Meinig ist Journalist und befasst sich seit Jahren mit Kriminalität im Bereich der Online-Porno-Industrie und er hat den Bericht ausgewertet. Herr Meinig, weil es tatsächlich da medial wenig gibt dazu, welche Vorwürfe gab es denn gegen Pornhub, um das nochmal zusammenzufassen?
Ja, der Hauptvorwurf ist, dass die Plattform nicht ausreichend sorgfältig überprüft, ob denn auch wirklich Konsens bei den Inhalten vorherrscht. Also sowohl Konsens, dass so eine Aufnahme überhaupt erst entstanden ist, als auch Konsens, dass sie hochgeladen werden darf. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn das Spektrum reicht da von sogenannten Spanneraufnahmen, etwa am Strand, über bildbasierte sexualisierte Gewalt, eher bekannt als Rache-Pornos, bis hin zu gefilmten mutmaßlichen Vergewaltigungen.
Also ich fasse zusammen, die Seite tut zu wenig dafür, dass die Inhalte vorher überprüft werden, ob sie diesen Richtlinien entsprechen oder nicht.
Genau, und da hat nun Pornhub 14 Jahre nach der Gründung der Seite erstmals einen Bericht hingelegt, der da ein bisschen mehr Klarheit schaffen soll.
Ja, worauf gehen die Macher der Seite ein in diesem Bericht?
Erst einmal nennen die Betreibenden die Software, die zum Einsatz kommt, um Inhalte automatisiert zu erkennen. Da zählen sie 5 Produkte auf. Aber diese bloße Aufzählung ist ja noch keine unbedingte Aussage über die Wirksamkeit. Und dann legt der Bericht offen, welche Inhalte 2020 gelöscht wurden. Und da geht es mit den Problemen los, meiner Meinung nach. Das sind nämlich 2 Klopper in dem Bericht, die mich doch haben sehr aufhorchen lassen. Erst einmal fehlt eine astronomisch hohe Zahl in dem Transparenzbericht. Pornhub hat Ende letzten Jahres 10 Millionen Videos per Handstreich offline genommen. Das waren alle Uploads von nicht verifizierten Nutzenden, salopp gesagt von anonymen Leuten, bei denen man keine Ahnung hat, wer das war. Die kommen nicht im Transparenzbericht vor. Okay. Wenn man dann näher reinliest, findet man noch eine Zahl im Transparenzbericht, die gar nicht so transparent ist, wie man auf den ersten Blick denken könnte. 653.000 gerundet. So viele Inhalte habe Pornhub gelöscht, weil sie als potenziell anstößig gelten, laut Plattform. Aber wenn man sich anschaut, was da alles reinfällt, fällt auf, diese Zahl ist kaum aussagekräftig. Als potenziell anstößig zählen nicht nur die Fälle sexualisierter Gewalt, über die viel diskutiert wird, sondern auch beispielsweise Aufnahmen von Fäkalien oder auch schriftliche Kommentare, die unter Videos verfasst wurden, Hate Speech. Und wenn man alles in eine Zahl wirft, dann ist man genauso schlau wie vorher. Man weiß nämlich immer noch nicht, wie hoch eigentlich das Ausmaß sexualisierter Gewalt auf der Plattform ist und wie viel dagegen getan wird.
Ich hatte es eben schon als Reinwaschung der Weste bezeichnet, die weiße Weste. Aus Ihrer Sicht, das ist jetzt, wie Sie es beschreiben, überhaupt keine Reinwaschung gewesen.
Naja, wenn man das nur flüchtig liest, dann kommt das vielleicht auch ganz gut an bei manchen Leuten. Aber ich finde, es ist schon eher ein Opazitätsbericht als ein Transparenzbericht, wenn man so will. Grundsätzlich ist die Pornobranche eben immer noch sehr verschlossen. Und selbst wenn dieser Bericht meiner Meinung nach nicht so viel rüberbringt, es ist tatsächlich immer noch ein Novum, dass es überhaupt mal so einen Bericht gibt.
Sie sprechen das an, die Industrie ist verschlossen, aber das ist ja nicht unbedingt ein Kriterium, weswegen Medien da nicht genauer nachfragen oder genauer hinschauen sollen. Das tun aber viele Medien gar nicht. Es ist immer noch schwierig, was herauszufinden, beziehungsweise auch die Berichterstattung nachzuvollziehen. Warum schauen Medien da selten hin in diesen Bereich?
Das stimmt, da schauen nur ein paar hin. Da gibt es zum Beispiel die Arbeit meiner Kolleginnen Jana Alfering, Patricia Schlosser und Chris Köver. Ich glaube, ein Problem ist sicher auch, dass Straftaten im Zusammenhang mit Pornoplattformen nicht separat ausgewiesen werden in Kriminalstatistiken. Das heißt, digitale Gewalt ist auch nicht so richtig sichtbar. Da fehlt dann vielleicht ein Problembewusstsein. Und hinzu kommt sicherlich auch noch das gesellschaftliche Tabu gegenüber Pornografie im Allgemeinen. Die wenigsten würden wohl entspannt zugeben, dass sie das konsumieren, obwohl das die meistbesuchten Websites der Welt sind, unter anderem. Und das trägt sicher dazu bei, dass man das dann vielleicht links liegen lässt als Medienschaffende.
Einmal noch die kurze Nachfrage zum juristischen Hintergrund, was möglicherweise auch erklärt, weswegen die Seitenbetreiber da sehr sparsam sind, was die zur Verfügung stellen von Informationen betrifft. Machen sich die Betreiber der Seiten denn grundsätzlich strafbar, wenn sie grundsätzlich illegale Inhalte annehmen, oder wird das immer auf den Ersteller des Videos in dem Fall zurückgeschoben?
Ja, das grundlegende Prinzip bei Online-Plattformen, das gilt übrigens auch für Facebook, ist Notice and Takedown. Das heißt, wenn die Betreibenden erfahren, dass ein Verstoß vorliegt, dann haften sie. Und wenn sie nicht erfahren, dann sind sie sozusagen aus dem Schneider. Und bei so vielen Millionen Uploads sind dann sozusagen die Betroffenen in der Pflicht, irgendwie herauszufinden, dass sie überhaupt Betroffene sind.
Was ja die Frage nach sich zieht, wer letztendlich zuständig ist für die Regulierung, die Seiten selbst oder die Politik. Da gibt es ja analog die Debatten bei den sozialen Medien, Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Uploadfilter. Wie ist es hier?
Es gibt tatsächlich schon Upload-Filter, die betreffen vor allem Aufnahmen sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern. Die sind schon im Einsatz. Dann gibt es verschiedene juristische Bestrebungen, die alle noch nicht so richtig greifen. Theoretisch könnte man das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland durchaus ausweiten, dass auch Pornoplattformen dann zumindest Transparenzberichte verpflichtend vorlegen müssten, fordern unter anderem auch Aktivistinnen, ist aber gerade noch nicht der Fall. Ein bisschen Hoffnung wird noch gesetzt auf EU-Ebene, auf das digitale Dienstegesetz. Das soll auch nochmal grundsätzlich regeln, wie Behörden und Plattformen sich austauschen, auch im Bereich Straftaten. Da ist aber noch nichts unter Dach und Fach.
Die Seite Pornhub hat nach Vorwürfen einen Transparenzbericht vorgelegt, nach 14 Jahren zum ersten Mal. Aber dieser Transparenzbericht ist recht zweifelhaft. Mit Sebastian Meineck, dem Journalisten, habe ich drüber gesprochen. Dankeschön.